Eine hoffentlich sehr bekannte Geschichte. Eine Geschichte, die uns aber, denke ich, immer wieder was zu sagen hat. Wir sind im Markus-Evangelium zusammen unterwegs. Schon ein bisschen her, wo wir das letzte Mal im Markus-Evangelium hineingeschaut haben. Aber wir haben auch schon eine Wegstrecke zurückgelegt, nämlich die ersten drei Kapitel im Markus-Evangelium. Wir haben einiges gesehen und gelernt, wie Jesus seinen Dienst begonnen hat, wie begeistert Menschen am Anfang gewesen sind und wie sich so ganz langsam Widerstand gegen Jesus aufgebaut hat. Bis am Ende von Markus 3 wir dann an einem Punkt sind, wo wirklich die geistlichen Führer an der Stelle sagen, Jesus, letztlich das, was du tust, das tust du in der Macht Satans. Ja, das kommt nicht von Gott. Und Jesus warnt sie und sagt, wenn ihr hier weitergeht, dann begeht ihr die unvergebbare Sünde. Und das sind so die letzten Momente dann, Anfang noch Kapitel 3 Markus Evangelium, wo wir Jesus noch in einem Kirchensetting, in einer Synagoge sehen, wo Jesus noch zu Menschen öffentlich redet, zu religiösen Menschen. Aber danach fast gar nicht mehr. Danach fast gar nicht mehr. Ab jetzt verändert sich nämlich einiges. Jesus geht nämlich so gut wie gar nicht mehr in eine Synagoge. Aber dennoch predigt er weiter. Und er nutzt jetzt jede nur erdenkliche Form, um das Evangelium weiterzugeben. Aber er verändert auch seine Sprache. Er predigt nicht mehr klar und deutlich heraus. Er fängt an, in Gleichnissen zu reden. Das hat einen Sinn, weil Jesus anfangen will, Menschen voneinander zu trennen. Weil er weiß, nicht alle, die ihm zuhören, wollen das hören. Und so gibt er ihnen zwar die Möglichkeit, die Wahrheit zu hören, aber dennoch nicht zu verstehen, wenn sie es nicht verstehen wollen. Und dass sie fortgehen, letztlich am Ende mit noch verhärteteren Herzen als das, was sie zu Anfang hatten. Aber die, die es hören wollen, die, die wirklich das Wort aufnehmen wollen, sagt er, die haben die Chance, durch das, was er sagt, reiche Frucht zu bringen. Reiche Frucht. Da verändert sich einiges im Leben und im Dienst Jesu. Aber eins verändert sich nicht. Die Botschaft. Die Botschaft vom Reich. Die Botschaft vom Evangelium. Die bleibt. Ihr Lieben, wir kommen zum ersten Mal überhaupt im Markus-Evangelium an einem Punkt, interessanterweise, wo wir überhaupt zum ersten Mal eine Predigt hören dürfen von Jesus. Bis jetzt haben wir nur immer gehört, dass er predigte, aber wir haben gesehen, was er getan hat, aber nicht den Inhalt bekommen. Nur ein einziges Mal am Anfang haben wir den Inhalt gesagt bekommen, bevor sein Dienst losging. Was war der Inhalt der ersten Predigt, das sich letztlich durch das ganze Markus-Evangelium durchzieht? Für alle, die dabei waren. Was ist der Inhalt der ersten Predigt? Markus-Evangelium. Genau, sehr gut, da war jemand dabei gewesen. Er predigte das Evangelium vom Reich Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt, das Reich ist nahe gekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das Evangelium, Aufforderung zum Glauben. Das Reich Gottes ist da. Das heißt, alles, was Jesus predigen wird, jetzt durch das Markus-Evangelium durch, hat mit dem Evangelium zu tun. Sehr wahrscheinlich hat Markus überhaupt als Erster zum ersten Mal den Begriff Evangelium benutzt und damit uns eigentlich eine Definition dafür gegeben. Steht, spricht von dem Reich Gottes. Und heute predigt er eine Geschichte, wo er das Samenkorn des Evangeliums erklärt. Und das, was es für eine Kraft hat. Der benutzt das Bild von einem vierfachen Ackerfeld. Die Geschichte hat uns Martin schon vorgelesen. Deshalb wollen wir dort auch direkt einsteigen. Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, bei mir kommt diese Frage schon mal, wenn Gottes Wort, ja, wenn das wirklich Gottes Wort ist und es so mächtig ist und so kraftvoll ist, warum sehen wir scheinbar davon so wenig? Wo ist die Kraft Gottes, die dahinter steckt? Wir reden von der ungebändigen Kraft Gottes, seines Wortes. Aber in Wahrheit ist doch der Einfluss, den wir vom Wort oft nur sehen, sehr minimal, oder nicht? Wenn überhaupt. Wo ist die Kraft vom Reich Gottes? Diese unaufhaltsame, nicht überwindbare Kraft. Und da wären wir beim Thema. Oh, das ist verschwunden, tut mir leid. Da oben sollte jetzt eigentlich stehen, die gewaltige Kraft des Samens vom Reich Gottes. Die gewaltige Kraft vom Samens vom Reich Gottes. Ihr Lieben, Jesus erklärt in diesem Gleichnis das kraftvolle, aber gleichzeitig auch die geheimnisvolle Wirkung des Evangeliums. Kraftvoll, aber geheimnisvoll. Und eine Frage, wir wollen uns das Gleichnis anschauen, aber ich will einen Schwerpunkt setzen in diesem Gleichnis, ist, warum benutzt Jesus, und das soll uns leiten durch diese ganze Predigt, warum benutzt Jesus in diesem Gleichnis das Bild eines Samenkorns? Um das Evangelium, das Reich Gottes zu erklären. Warum benutzt Jesus das Bild eines etwas so Schwaches? Um uns letztlich die Kraft, die verborgen dahinter ist, zu erklären. Weil wir vielleicht im Bild des Samenkornes am ehesten lernen können, wie sich die Kraft von Gottes Wort entfaltet. Im Herzen und im Leben von Menschen. Vier Wahrheiten, die ich daraus extrahieren möchte. Das Evangelium passt überall hin. Das Evangelium hat Kraft. Das Evangelium lässt seine Kraft in der Tiefe los. Und das Evangelium lässt seine Kraft in scheinbarer Schwachheit frei. Das Erste, das Evangelium, ihr Lieben, passt überall hin. Und da möchte ich auf den Anfang gerade die ersten zwei Verse eingehen. Ein Samenkorn ist klein. Er oft so klein, dass wir es gar nicht wahrnehmen. Wir würden es kaum spüren, wenn es auf unsere Haut fällt. Und dort, wo es hinfällt, macht es nichts kaputt. Es stört im Prinzip nicht. Es passt überall hin, ohne weh zu tun. Und Jesus mit seiner Botschaft, jetzt wo er nicht mehr in Synagogen unterwegs ist, passt auch überall hin. Es gibt im Grunde keinen Platz, den er nicht nutzt, um das Evangelium zu Menschen zu transportieren. Und ihr Lieben, da möchte ich vor allen Dingen auch mal über Methoden reden. Ich denke, da können wir von Jesus an dieser Stelle auch lernen. Auch Jesus waren Methoden wichtig. Es gibt wohl keine neue Methode, die er nicht ausgenutzt hätte, wenn es darum geht, das Evangelium vom Reich zu transportieren. William Barclay sagt zu diesem Text hier, wir tun gut daran zu beachten, dass Jesus vorbereitet war, neue Methoden zu nutzen. Und Hendrickson sagt, einer der erstaunlichsten Fakten zu Jesu Dienst auf Erden ist der Reichtum an Variationen in den Methoden, die er benutzt, um seine Zuhörer zu erreichen. Jesus hat sich nicht eingeschränkt auf den Tempel oder Synagogen. Er sprach zu Menschen auf einem Berg, während er in einem Haus saß, am Seeufer, in der Wüste, während er im Boot saß und selbst auf dem Friedhof traf er Menschen. Es gab keine Steifheit oder Starrheit beim Meister. Ohne jemals den Blick für das Prinzip zu verlieren, hat er immer sich den Umständen angepasst oder die Umstände angepasst. Ihr Lieben, Jesus ging es darum, denkbar möglichst viele Methoden zu nutzen, dass möglichst viele das Evangelium hören. So auch hier. Und er fing an am See, das, wo wir ihn oft sehen, zu predigen, zu lehren. Und es versammelte sich eine große Volksmenge zu ihm. Und als es immer größer und größer wurde, irgendwann verlässt er das Ufer und geht in das Boot, um noch mehr Menschen erreichen zu können. Möglichst viele auf einmal mit der Botschaft erreichen. Das war eine Leidenschaft Jesu gewesen. Das hat ihn ausgemacht. Und das entdecken wir immer wieder, wenn wir ihn studieren. Das hatte er. Aber dabei dürfen wir auch nicht vergessen, Jesus hatte auch ein Auge für die Menge. Er hatte immer ein Auge auf die Menge. Wie erreiche ich möglichst viele mit der Botschaft? Lieben, das ist auch mit ein Grund, warum es auch uns als Gemeinde letztlich wichtig sein soll, auch Möglichkeiten zu nutzen, wo wir auch mal das Evangelium breiter versuchen zu streuen, eine größere Masse an Menschen zu erreichen. Nicht nur diesen Weg benutzen, aber dass wir in dieser Hinsicht auch von Jesus lernen und es ihm nachmachen. Das ist ein Grund, warum wir auch Westfest nutzen. Auch mit anderen Kirchen und Gemeinden zusammen vorne stehen. Solange wir gemeinsam an diesem Einbekenntnis festhalten, dass wir sagen, unser Ziel ist es, Zeugnis abzulegen von der gemeinsamen Hoffnung, die wir in Jesus Christus haben. Und solange, dass diese Kirchen und Gemeinden mitgehen, wir wollen es nutzen, um das Evangelium zu transportieren. Was für eine Chance, einen ganzen Stadtteil in Kaiserslautern einmal diese Botschaft sagen zu dürfen. Das ist eine unglaubliche Chance. Und ich denke, wir machen es unserem Herrn hier ähnlich, wenn wir solche Möglichkeiten auch nutzen. Oder Gospelchorkonzerte, wo wir amerikanische Chöre haben, die einfach auch kommen und in einer wunderbaren Art und Weise, ansprechenden Art und Weise, Zeugnis und Botschaft und Lieder bringen und vom Evangelium reden. Es ist gut, ihr Lieben, und es ist richtig, nach Kommunikationsplattformen zu suchen, wo wir auch mal mehr Menschen als einfach nur eine oder zwei erreichen. Auch das ist gut und das ist richtig. Das Evangelium passt überall hin, auch dort. Das Zweite, ihr Lieben, warum vergleicht Jesus seine grundlegende Botschaft, das Evangelium, mit einem Samenkorn? Zu zeigen, dass es überall hin passt, aber zweitens auch, um zu zeigen, dass das Evangelium Kraft hat. Da möchte ich erstmal ein bisschen aus der Geschichte rausgehen, denn generell gilt, das Wort Gottes hat Kraft. Gehen wir in den Anfang des Schöpfungsberichts, in den Anfang der Bibel hinein. Da sehen wir schon die Kraft Gottes allein des Wortes. Wie hat Gott geschaffen? Wie fängt es an? Und Gott sprach: Es werde. Es werde Licht. Und es ward Licht. Nicht. Und dann ging er erstmal hin und bastelte das Licht, um den Lichtschalter und dann einschalten zu können. Oder er beauftragte einen, das Licht zu machen. Nein, das war nicht nötig. Sein Wort ist genug. Sein Wort erfüllt es. Mehr ist nicht nötig. Gott sprach. Das war da. Das ist ein Unterschied zu meinem Wort. Ich kann das nicht. Ja, selbst wenn hier alles, hier dieses Licht, das Licht dort, die Lampe dort ist und alles verkabelt ist, ja, aber wenn ich sagen würde, Licht an, funktioniert nicht. Ja, selbst wenn ich zum Sascha hinten sagen würde, kannst du das Licht bitte anmachen? Vielleicht funktioniert es, wenn Sascha mir wohlgesonnen ist, musst du jetzt nicht machen, Dankeschön. Also, Okay, er hat das Richtige getroffen. Aber bei Gott ist das anders. Es braucht nicht mehr von ihm als sein Wort. Und es muss noch nicht mal irgendwas da sein, vorbereitet sein. Es ist da. Weil Gottes Worte in einzigartiger Weise Leben schafft. Und das macht auch das Evangelium aus, ihr Lieben. Das Gleiche gilt für das Evangelium. Gottes Schöpferkraft hat nicht aufgehört. Und sie kommt am deutlichsten rüber durch das Evangelium heute. Da sehen wir, dass Gott immer noch neu macht. Und zwei Autoren im Neuen Testament, die das sehr schön eingefangen haben, sind Petrus und Jakobus. Petrus bezieht sich sogar, könnte man sagen, direkt auf dieses Gleichnis, was wir uns gerade hier miteinander anschauen. Und spricht von dieser Schöpferkraft. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichen, sondern aus unvergänglichem Samen. Ihr seid neu gemacht. Aus was für einem Samen? Nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Das Wort hat euch neu gemacht. Ihr seid neu erschaffen worden. Neues Leben. Durch das Wort. Und ähnlich auch Jakobus. Ihr Lieben, ist das nicht eine unglaubliche Wahrheit? Ich glaube, sowas müssen wir auch mal sacken lassen in uns. Einfach mal darüber nachdenken, was hier in diesem Wort, in dem Evangelium steckt für uns. Das direkte Leben Gottes, so sagt die Bibel, das direkte Leben Gottes kommt in uns hinein. Wenn wir unser Herz richtig für das Evangelium öffnen. Gottes eigenes Leben. Was ist das für eine Wahrheit? Und Gottes eigenes Leben darf sich entfalten. So viel Kraft hat dieses Wort. Gottes eigenes Leben. Deswegen sagt Paulus im Römerbrief, auch ich schäme mich des Evangeliums nicht. Warum? Weil es eine Kraft Gottes ist. Weil es Kraft hat, selig zu machen, die daran glauben. Die Juden zuerst und ebenso auch die Griechen. Haben wir das gehört? Was Paulus sagt? Er sagt nicht, es hat Kraft. Er sagt nicht, das Evangelium bringt Kraft. Er sagt nicht, das Evangelium resultiert oder schenkt Kraft. Er sagt, das Evangelium ist Kraft. Es ist es. Bevor wir das selbst so weitergeben können, diese Kraft mit Überzeugung, ist einmal die Frage an uns, haben wir das selbst erlebt, diese Kraft? Haben wir selbst gemerkt, im Lesen oder im Hören des Evangeliums, da ist etwas Neues in mir entstanden. Eine neue Kraft, eine neue Leidenschaft, ein neues Leben. Hat es dich eingeholt, hat es dich gefangen genommen? Warum vergleicht Jesus seine grundlegende Botschaft, sein Evangelium, die Botschaft mit einem Samenkorn? Weil er zeigen will, es passt überall hin. Weil er anfangen will zu erklären, trotz seiner Unscheinbarkeit, wie kraftvoll es ist. Gehen wir einen Schritt weiter. Das Evangelium lässt seine Kraft in der Tiefe los. Das Evangelium lässt seine Kraft in der Tiefe los. So, und da wollen wir jetzt auch ein bisschen mehr uns die Geschichte selbst anschauen. Das Wort des Evangeliums entfesselt das Leben Gottes in dir auf eine Art und Weise, wie es nur ein Samenkorn kann. Und wie geschieht das? Wie geschieht, dass Gottes Kraft in dir und in mir, in unseren Herzen wirklich zu Dynamit wird? Wie geschieht das? Der Same, ihr Lieben, entfesselt seine Kraft erst wann? wenn es in die Tiefe fällt. Wenn es in die Tiefe fällt. Vier Bilder gibt uns Jesus und drei Bilder davon in dieser Geschichte, drei Böden, die er beschreibt, sind wirkungslos, wenn es um das Evangelium geht. Menschen, die zwar die gute Nachricht hören, aber dennoch nie eine bleibende Wirkung gezeigt haben. Nichts daraus entstanden ist, wirklich. Das heißt, diese lebendige Kraft des Samens nicht geblieben ist. Die entscheidende Frage ist, was war denn das Problem? Was ist das Problem bei diesen drei Ackerböden hier? Bei dem Weg, bei dem steinigen Felsen und bei dem, was unter die Dornen gefallen ist. Was ist das Problem, was alle gemeinsam haben? Es ist ein Tiefenproblem. Es ist ein Tiefenproblem. Der erste Boden, ihr Lieben, den wir hier sehen, den Jesus uns zuerst beschreibt, wo Samen auf den Weg fällt, ja, bringt kein Leben hervor, weil der Samen überhaupt nicht in den Boden eindringen kann. Es liegt nur auf dem Weg. Es ist sofort zugänglich für die Vögel, die es auffressen. Also das ist wahrscheinlich der Samen, der am wenigsten Zeit hatte, irgendetwas zu tun, der sofort weg war, ausgestreut weg. Da ist gar nichts passiert mit dem Samen, außer dass es Vogelfutter wurde. Keine Zeit, irgendetwas hervorzubringen. Und Jesus erklärt das später, indem er sagt, das sind Menschen, die zwar das Wort Gottes hören, aber sobald sie es hören, sofort in ihren Gedanken dabei sind, Fragen zu stellen, kann das richtig sein? Sofort Argumente suchen, ist das überhaupt richtig, kann das richtig sein? Anstatt mal darüber nachzudenken, was spricht dafür, dass das wahr sein kann? Die sofort mit Zweifeln beschäftigt sind. Da hat das Wort die kürzeste Lebensdauer. Denke nach über all das, was dagegen spricht. Anstatt mal bewusst andere Gedanken zu wählen. Die zweite Gruppe sind die, wo das Wort auf felsigen Boden fällt. Auch das sehr interessant. Das war steiniger Boden. Natürlich bringt kein Leben hervor, weil auch dort der Same nicht eindringen kann. Aber interessanterweise, da wächst was. Weil Jesus beschreibt es, da war so etwas wie ein Moosteppich über den Stein. Seichte Erde. Wo das Samen oder der Samenkorn den Eindruck hat, meine Zeit, ich kann hier wachsen. Die Bedingungen sind ideal. Und tatsächlich, scheinbar an einem Tag, das Samenkorn springt auf, wächst, aber noch am gleichen Tag passiert was? Die Sonne geht auf. Und was immer dort gewachsen ist, vertrocknet noch am gleichen Tag. Warum? Weil es keinen Wurzeln treiben kann. Nicht in die Tiefe gehen kann. Das sind Menschen, so beschreibt Jesus, die zwar das Evangelium Gottes hören und begeistert sind. Aber nur so lange, wie keine Probleme mit dem Wort da sind. Keine Spannungen. Keine Konflikte. Jesus sagt, ja, da wächst was. Aber genauso schnell ist es auch wieder weg. Sobald die Sonne aufgeht. Vielleicht vergleichbar mit Menschen, die ständig neue Begeisterungsspritzen brauchen. Ständig neu ein Höherlebnis, aber nie mit Problemen im Zusammenhang mit dem Wort oder denen, die vielleicht auch das Wort verkündigen, sich auseinandersetzen wollen. Und dann sind sie weg. Und der dritte Boden ist das, was unter die Dornen fiel, sagt Jesus. Das sind vielleicht die, wo der Same, das Wort Gottes, noch am längsten und am weitesten kommt, aber dennoch am Ende auch wirkungslos ist. Wo man den Eindruck hat, da ist was, sogar über lange Zeit. Das Problem aber auch hier ist, sie müssen sich den Boden teilen mit Dornen und Disteln. Und die wachsen schneller. Die ziehen mehr Kraft aus dem Boden. Der Same kommt überhaupt nicht hinterher. Auch er kann seine Wurzeln nicht in die Tiefen graben. Alle drei haben ein Tiefenproblem. Jesus beschreibt es, schreibt diese Menschen, das sind Menschen, die nehmen das Evangelium gern an, aber sie nehmen neben dem Evangelium auch noch viele andere Dinge gerne an. Sie halten andere Dinge dem Evangelium gleich oder vielleicht sogar wertvoller. Sie begehren Wohlstand, teure Einrichtungen, schickes Auto, verheißungsvolle Aktien, all das ist hoch im Kurs bei ihnen. Und dazu kommen noch all die Sorgen für all die Dinge, die sie gesammelt und erwirtschaftet haben. Und alle drei verlieren am Ende das Evangelium, weil es nicht tief genug ist. Es schafft keine bleibende Veränderung. Das Problem mit allen dreien. Die entscheidende Frage ist jetzt, was schafft denn bleibende Veränderung? Wie schaffen wir es denn, dass das Evangelium wirklich in die Tiefe geht? Und da sind wir gefordert. Wie geschieht das denn, dass wir nicht am Ende zu einem dieser dreien wirklich zählen? Wahrscheinlich haben wir schon auch dazu gehört, während wir das Wort Gottes gehört haben. Und ich denke, Jesus macht das deutlich, wenn ihr in den Text nochmal hineinschaut. Jesus gibt eine Antwort. Was ist wichtig, um das Evangelium wirklich in die Tiefe zu treiben in unseren Herzen? Er gibt eine Antwort am Anfang und am Ende mit einem Wort. Mit einem Wort. Welches? Er sagt, hört. So beginnt er sein Gleichnis und so endet er das Gleichnis. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Hört. Ja, tue ich das denn nicht? Tue ich das denn nicht die ganze Zeit? Was meint Jesus, wenn er sagt, wer Ohren hat zu hören, der höre? Lieben, das, was Jesus sagen will, auf den Punkt gebracht, heißt, zwischen Hören und Hören gibt es Riesenunterschiede. Hören allein ist nicht genug. Es kommt auf die Art und Weise des Hörens an. Und Jesus geht hier sogar noch einen Schritt weiter. Er sagt, hört und seht. Das heißt, gebraucht eure Sinne, gebraucht alles, was euch zur Verfügung steht. Dass wenn ihr das Evangelium hört, es auch zu verarbeiten, es wieder zu reflektieren, es nochmal durchzukauen. Es immer und immer wieder durchzugehen. Es bedeutungsvoll für dich zu machen, auch deine Kreativität, deine Vorstellungskraft zu benutzen. Letzte Woche war Rüdiger Grebel hier. Könnt ihr euch noch daran erinnern, hat über das Verb gesprochen, wachen, und über die griechische Form des Präsens, die sich dahinter verbirgt. Dieses, was ein kontinuierliches Wachen meint. Hier das Gleiche. Hört, steht in der griechischen Präsensform. Das meint nicht ein einmaliges Hören, sondern es meint ein immer wieder Hören. Es nochmal durchgehen und zuhören und schauen, was steckt da noch drin? Ich habe es noch nicht wirklich komplett erfasst. Das ist das, was Jesus versucht uns zu sagen. Und er sagt, das ist eure Aufgabe. Nur hören ist zu wenig. Ihr müsst selbst dafür sorgen, dass euer Herz aufgeht, dass es fallen kann auf tiefem Boden. Es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen Hören und Hören. Und der letzte Punkt. Warum vergleicht Jesus seine grundlegende Botschaft, sein Evangelium mit einem Samenkorn? Warum? Das Evangelium passt überall hin. Das Evangelium hat Kraft, das Evangelium hat seine Kraft, wird seine Kraft erst in der Tiefe entfalten. Aber auch das Evangelium lässt seine Kraft in scheinbarer Schwachheit frei. Und da kommen wir zum letzten Bild. Das Evangelium lässt seine Kraft in scheinbarer Schwachheit frei. Und man kann diese Geschichte sehr deprimierend erzählen, ja. Der Form, schaut mal an, 3 von 4 Menschen, da wird das Evangelium wirkungslos sein. Aber man kann diese Geschichte auch erzählen mit viel Hoffnung. Und ich denke, das gibt uns Jesus mit dem letzten Bild, wo das Evangelium nämlich Wirkung zeigt. Die Frage ist immer noch, warum wählt Jesus das Samenkorn für das Evangelium? Und warum wählt er nicht für das Evangelium das Bild eines Hammers, eines Schwertes oder eines Feuers? Weil das sind alles Bilder, die die Bibel benutzt, um das Wort Gottes zu beschreiben. Nur nicht hier. Nur nicht hier. Warum das Samenkorn? Warum das Samenkorn? Kann es sein, dass Jesus so ein Bild der Schwachheit wählt, um zu zeigen, dass es die schwächsten und die erfolglosesten Menschen auch annehmen können und Frucht bringen können? Du musst kein erfolgreicher oder begabter oder begnadeter Mensch sein, um gute und viel Frucht zu bringen. Ein gutes Beispiel dafür, denke ich, sind die Jünger Jesu selbst. Wenn wir uns ihr Leben anschauen, was Petrus am Ende versagt, was alle Jünger versagt haben, als Jesus sie am dringendsten brauchte, ihn alle allein gelassen. Da war keiner mehr da. Und trotzdem gehören sie alle zu der letzten Ebene. Obwohl sie voll Schwachheit und Versagen waren. Warum? Weil sie blieben. Weil sie immer wieder zurückkamen. Trotz all ihrer Schwachheit. Weil sie sich immer wieder neu auf Jesus eingelassen haben. Ihr Lieben, die vierte Gruppe sind nicht Menschen, die nie versagen. Aber es sind Menschen, die bei Jesus bleiben und immer wieder zurückkehren. Immer wieder zurückkehren. Sie sind nicht fehlerfrei, sind keine Helden, nicht perfekt. Aber immer wieder zurückkehren. Das sind die Menschen, die Jesus beruft und die er benutzt, um das Evangelium weiterzugeben. Trotz all ihren Versagens und Schwachheit. Weil das Evangelium seine Kraft in scheinbarer Schwachheit gerade freilässt. Gerade in scheinbarer Schwachheit. Deswegen der Same. Aber die Kraft ist da, auch wenn wir es nicht direkt sehen. Was will uns Jesus sagen mit diesem Gleichnis? 3 Lektionen, die ich daraus noch ziehe. Man kann sicherlich noch viel, viel mehr daraus ziehen. Aber die Zeit ist dafür einfach auch zu knapp. Wenn es um das Hören geht, höre mit deiner ganzen Person. Höre mit deiner ganzen Person, mit deinem Verstand, mit deinem Gefühl, mit deinem Willen. Alles, was dich als Mensch ausmacht. Ich glaube, dass ein Fehler darin besteht, warum ist das Evangelium so wirkungslos an uns? Weil wir das Evangelium nur auf einen Teilbereich entweder intellektuell ansetzen wollen oder nur gefühlsmäßig einfach daraus befriedigt werden wollen. Was auch immer, aber das Evangelium muss uns als ganzen Menschen erreichen. Alles, was uns als Mensch ausmacht. Ein kontinuierliches Hören, nicht nur ein vorübergehendes. Immer wieder ein Forschen und Durchsprechen und Reflektieren. Das ist ein Grund, ihr Lieben, warum wir als Gemeinde Hauskreise machen, warum wir Bibelkreise haben. wo wir zusammen mit anderen Menschen das hin und her reflektieren, um das tiefer in unser Herz zu kriegen, um das mehr zu verankern. Warum wir Schulungsangebote, Glaubenskurse, all das anbieten, ihr Lieben. Um einfach darauf zu achten, dass wir das Evangelium nicht nur auf einen Teilbereich in unserem Leben anwenden, sondern auf den ganzen Menschen. Auf den ganzen Menschen. Das Evangelium hat nichts an Kraft verloren. Das gilt auch heute noch. Ihr Lieben, darf ich es auch mal hier sagen? Ich bin dankbar dafür, dass ich das dieses Jahr einfach auch erleben durfte. Auch wo man es eigentlich sehr selten erlebt. Bin jetzt über 20 Jahre hier. Aber habe selten erlebt, dass drei Männer im fortgeschrittenen Alter, einer relativ kurzen Zeit, das Evangelium von Jesus Christus angenommen haben. Und das alles dieses Jahr passiert. Das Evangelium hat Kraft. Und das sind Männer, wo ich sage, gerade im Fortgeschrittenen oder im Alter, wo man es selten erlebt. Und wo ich oft dort saß, auch im regelmäßigen Bibelstudium mit ihnen, und gedacht habe, wie soll das Evangelium da durchdringen? Aber das Evangelium findet seinen Weg. Das Evangelium findet seinen Weg. Es hat Kraft, es ist nicht meine Kraft. Das Evangelium hat diese Kraft. Und ich wünsche das jedem von uns. Bete einfach auch für die Möglichkeit. Vielleicht schenkt dir Gott auch mal so einen Menschen, wo du das selbst miterleben darfst, das Evangelium auf einer kontinuierlichen Basis weiterzugeben, bis es wirklich anfängt, Herz und Leben zu verändern. Und wenn du nicht weißt, wie man sowas machen kann, dann komm und frag oder sei beim nächsten Mal dabei, wenn so etwas stattfindet. Aber das selbst zu erleben, vielleicht sagst du, ich habe dem Evangelium selbst diese Chance so noch nie gegeben, so in mich einzudringen. Aber ich möchte es wagen. Dann lade ich dich ein, dann geh zu Jesus heute Morgen. Du kannst alleine zu ihm gehen, du kannst mit jemandem, dem du vertraust, zusammen zu Jesus gehen, aber dass du Jesus sagst, Herr Jesus, vergib mir meine Schuld. Ich weiß, ich brauche Rettung, aber dafür bist du gekommen. Das ist das Evangelium. Mach mich zu deinem Eigentum. Lass das Evangelium kraftvoll an mir sein. Ich will diese Veränderung. Ich will dieses Leben. Ich will es. Zweite, brauchbare Ergebnisse im Königreich Gottes brauchen Zeit. Brauchbare Ergebnisse im Königreich Gottes brauchen Zeit. Nicht umsonst wählt Jesus das Bild vom Samenkorn. Ihr Lieben, alle Gleichnisse, die wir gesehen haben, die ersten drei, alles, was schnell wächst oder gar keine Zeit hatte zu wachsen, war am Ende. Da war nichts mehr. Nur das, was die Zeit hatte, die richtige Zeit hatte, die es brauchte zum Wachsen. Da war am Ende Frucht. Es braucht Zeit. Man kann dieses Wachstum auch nur sehr begrenzt beschleunigen. Wir möchten das oft, weil wir hängen da dran, nicht wahr? Ich kann davon selbst ein Lied singen. Wir wollen Frucht sehen. Wir wollen Veränderung sehen. Und dann treiben wir manchmal die Dinge zu sehr. Aber es braucht seine Zeit. Und wenn wir an die Wirkung des Gottes, von Gottes Wort und seinem Geist glauben, dann dürfen wir auch darauf vertrauen. Weil er muss die Arbeit tun. Wir sind nur Werkzeuge. Wir müssen nur treu sein. Das möchte ich auch allen zurufen, die vielleicht auch mit dieser Enttäuschung kämpfen, seit Jahren. Vielleicht, ich sehe so wenig. Wo ich mich in Menschen investiert habe oder in der Kinderarbeit investiert habe. Habt Geduld. Es braucht Zeit. Und letztlich unsere Treue. Und das letzte, hoffentlich als ermutigenden Gedanken, auch aus dieser Geschichte heraus, vertraue auf Gottes Kraft für eine reiche Ernte, auch wenn du jetzt wenig davon siehst. Denn das ist das auch, was diese Geschichte uns lehrt. Es gibt eine Ernte. Und das Schöne ist, die Geschichte endet mit einer Ernte und nicht mit einem Feld, das versagt. Und es endet nicht nur mit einer Ernte, mit einer gewöhnlichen Ernte, sondern es endet mit einem Wunder. Es endet mit einem Wunder. Gerhard Meyer sagt, die arabischen Bauern noch vor 50 Jahren sahen schon das Zehnfache als eine gute Ernte an. Das Zehnfache, noch vor 50 Jahren. Und John MacArthur sagt, in Palästina zur neutestamentlichen Zeit war das Durchschnittsverhältnis von ausgesäten Korn zur Ernte weniger als 1:8. Das heißt, wenn ein Bauer eine Ernte hatte, wo er nur das Zehnfache zurückbekam, dann war das extrem gut, eine unheimlich gute Auslese. Aber Jesus sagt, nein, die Ernte wird was sein? 30-fach, 60-fach, 100-fach, nicht eine 10-fach. Das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder. Das soll uns ermutigen, treu zu sein. Es ist seine Kraft. Die Kraft des Evangeliums, nicht meine. Und auch wenn wir jetzt nicht viel sehen, die Ernte kommt noch. Und sie wird überreich sein. Dafür steht die Wahrheit des Evangeliums. Dafür steht das Samenkorn.